Der Rhein war früher voller Fische, das heißt, ist er jetzt wohl auch noch, aber vor allen Dingen, es gab im Rhein Lachse und Lachs, das ist heute ein ziemlich wertvoller Fisch. Früher, vor 100 Jahren noch, hat man sich dagegen gewehrt, sprich, die Angestellten, die wollten nur dreimal in der Woche Lachs haben, maximal, aber das sind Zeiten, die sind lange, lange vorbei, aber es soll wieder so werden, wie in der guten alten Zeit. Nun ja, gut. Ich bin jetzt verbunden mit Jörg Lange und es gab hier wieder vor kurzem, sprich vom 1. bis zum 3. Oktober, einen Atlantik-Salmon Summit. Sprich, man hat sich darüber unterhalten, wie der Lachs wieder in den Rhein hineinkommt. Servus.
Servus.
Ja, was kam denn dabei raus? Das heißt, ist der Lachs wieder im Rhein anzutreffen?
Die gute Nachricht, er ist wieder im Rhein anzutreffen, aber noch nicht als sich selbst erhaltene Population. Das zumindest ist das Ziel der Internationalen Kommission zum Schutze des Rheins.
Jetzt ist der Lachs natürlich aus dem Rhein mal verschwunden. Wie ist denn das gekommen? Ich meine, wissen wir wohl alle. Das heißt, da ist einfach schlicht und ergreifend zu viel Gift im Rhein geflossen.
Das ist eine Ursache, das Gift im Rhein. Eine andere Ursache ist, dass er natürlich auch komplett verbaut ist heutzutage. Also vor dem Rheinausbau noch durch Tulla gab es mehrere hunderttausend Lachse, die jedes Jahr aus dem grönländischen Meer zurückgekehrt sind. Nämlich so lang, so weit wandert der Lachs. Und das ist dann unterbrochen worden, unter anderem auch durch viele Kraftwerke, die inzwischen im Rhein gebaut worden sind. Und auch durch die Holländer, die auch verschiedene Barrieren in den Rhein hineingebaut haben.
Das heißt sozusagen die saubere Wasserenergie versus einem sauberen, sprich guten Lachswanderweg.
Genau, also der Lachs ist ungefähr seit den 60ern ausgestorben, also der Rheinlachs. Diese genetische Population werden wir sozusagen nie wiederbekommen. Aber seit dem Sando-Unfall 1986 hat man beschlossen, sozusagen als Symboltier den Lachs im Rhein wieder anzusiedeln. Mit einer sich selbst erhaltenen Population. Das ist bis heute noch nicht ganz vollständig gelungen, aber wir sind auf dem besten Wege hinzu. Und diese Tagung hatte eben das Ziel, nochmal die gesamten Schritte des Lebenszyklus des Lachses zu untersuchen und jeden einzelnen Schritt, den er in seinem Lebensweg zurücklegt, also von dem Aufwuchs hier in den Laichgewässern bis hin zum sich den Magen vollschlemmen in den grönländischen Gewässern vom Grill, ähnlich wie die Wale das tun, zurückverfolgen und zu gucken, wo sind denn Engpässe, also die Wissenschaftler sprechen von sogenannten Bottlenecks, also wo werden welche Tiere verloren und wie viel kommen dann eben zurück.
Ja, das ist ja relativ einfach. Der Lachs leicht hier, geht dann in den ins Atlantik rein und landet später auf dem Grill, sprich wird gegessen. Wo sind denn da eigentlich die tatsächlichen Entwicklungszyklen?
Naja, so einfach ist es mit dem Entwicklungszyklus doch nicht, weil immerhin der Lachs ja erstmal 1 bis 2 Jahre hier in den Laichgewässern aufwächst, von ganz kleinen Larven bis hin zu etwa Fischen, die so zwischen 10 und 15 Zentimeter groß sind, die nennt man Smolts und die wandern dann ab bis nach Grönland. Und dort gibt es natürlich auch schon beim Abwandern verschiedene Hindernisse, von den Wasserkraftwerken haben wir schon gesprochen, aber unter anderem war eben auch ein Vortrag auf dem Lachs-Summit dabei, der schön dargestellt hat, dass diese kleinen Fische insbesondere noch gar nicht die Kraft haben, sozusagen aus eigener Kraft bis dorthin zu kommen, sondern die sind angewiesen auf die atlantischen Strömungen. Und auch die haben sich mit der Klimaerwärmung schon etwas verändert. Das heißt, unter anderem kommen einige Lachspopulationen gar nicht mehr da an, wo sie eigentlich hinwollen. Also gerade diese kleinen Smolts kommen nicht unbedingt mehr da an, wo sie hinwollen. Und diejenigen, die dann überleben, können es dann später, wenn sie genug Nahrung im Meer gefunden haben, auf ihrem Weg in den falschen Strömungen, schaffen es dann doch, dahin zu kommen, wo sie denn wirklich wollen. Und das ist je nach Lachspopulation, also ob sie sozusagen aus England kommen, aus Norwegen kommen oder aus welchem Fluss auch immer, ist das sehr verschieden. Und inzwischen weiß man dort mehr darüber, als es noch vor ein paar Jahren war, weil man mit entsprechenden Sendern Lachse aus verschiedensten Flussgebieten eben verfolgt hat und weiß ungefähr deren Wandergebiete und weiß ungefähr auch die Abweichungen, die sie jetzt durch die schon veränderten Strömungen im Atlantik sozusagen zurücklegen müssen.
Das heißt, die Lachse lassen sich sozusagen mit 2 Jahren den Rhein runtertreiben. Das geht noch irgendwie. Und wenn sie dann endlich im Atlantik sind, dann müssen sie praktisch mit den Meeresströmungen, die im Atlantik normalerweise gegeben sind, ihre Fressgebiete, ihre Großwachgebiete, ihre Kinderstube praktisch im Atlantik erreichen. Und das machen sie nicht mehr, weil die atlantischen Strömungen inzwischen anders verlaufen. verlaufen?
Sie machen es schon, aber es gibt halt durch diese veränderten Strömungen eben sehr viel mehr Ausfall, als das früher der Fall war. Aber es gibt natürlich noch sehr viel mehr Hindernisse, unter anderem natürlich auch die Fischerei. Es gibt eine Organisation zum Beispiel in Island, die seit Jahren Fischereirechte aufkauft, damit eben als Beifänge nicht der Lachs in irgendwelchen Netzen landet. Und auch das sind alles natürlich Faktoren, die die Rückkehrzahlen beschränken, die natürlicherweise zurückkehren würden. Und an all diesen Punkten sind Menschen beteiligt, die versuchen eben diese Rückkehrerraten wieder sozusagen in die Dimension zu bringen, dass man von einer sich selbst erhaltenen Lachspopulation sprechen kann. Im Moment ist es so, dass die Lachse nur deswegen im Rhein wieder vorkommen, weil natürlich Laich aus Lachsen aus anderen Gebieten, im Prinzip aus einem schwedischen Fluss und aus einem französischen Fluss, hier im südlichen Oberrhein, es ist der französische Fluss, die Loire, und der Allier vor allem, dass aus dem Allier Muttertiere, Elterntiere entnommen werden und sozusagen die Eier, befruchtete Eier, dann hier aufgezogen werden in speziellen Fischzuchtanlagen und die werden dann ausgesetzt und von denen kommen inzwischen ungefähr 1000 pro Jahr ins gesamte Rheineinzugsgebiet wieder zurück. Das ist nicht sehr viel und reicht noch lange nicht aus, um eine sich selbst erhaltende Lachspopulation hier im Rheineinzugsgebiet aufzubauen.
Bringt denn das überhaupt was? Ich meine, wenn ich auf der einen Seite Lachse entnehme, dann fehlen die ja da wieder.
Na, ich entnehme ja keine Lachse, sondern ich entnehme sozusagen nur die Eier aus wenigen Tieren dort. Also da muss man keine Angst haben, dass deswegen dann im Allier oder so die Lachse aussterben. Im Allier, der ja viel kleiner ist, waren es dieses Jahr 1000 Rückkehrer. Auch das ist im Prinzip seit langen Jahren wieder sozusagen Rekord. Und bei Iffezheim, das ist die nördlichste Staustufe im Oberrhein, hat man dieses Jahr schon 200 rückkehrende Lachse gezählt. Das sind beides Rekordzahlen, die es so noch nie gegeben hat in den letzten 10 Jahren.
Jetzt gibt es natürlich verschiedene Bottlenecks, sprich Atlantik ist eine Geschichte, Rhein ist natürlich eine etwas andere Geschichte. Das eine Mal haben wir das offene Meer und das andere Mal haben wir den Rhein als Fluss, mehrere Anliegerstaaten. Wie arbeiten die denn zusammen, dass praktisch von der Mündung bis zur Quelle irgendwie die Lachse durch können und irgendwo dazwischen eine Heimat finden?
Genau, es gibt natürlich erstens die Zusammenarbeit zwischen den großen Verbänden, die im Meer und im Süßwasser arbeiten. Und im Süßwasser ganz wichtig ist zu nennen die Internationale Kommission zum Schutze des Rheins, die eben die Arbeit von den Rheinanliegerstaaten, also unter anderem eben Holland, Frankreich und Deutschland, sind aber noch mehr beteiligt, Österreich, aber das sind die wichtigsten, dass die gut zusammenarbeiten, dass eben die Wanderhindernisse sozusagen wieder entfernt werden im Rhein. Und darum ging es natürlich auf der Tagung auch, zu klären, wie ist denn da der Stand, wie klappt die Zusammenarbeit. Und da gibt es dann doch noch verschiedene Hindernisse, auch auf politischer Art, insbesondere in Frankreich, da ja durch den verlorenen Weltkrieg das Wasserrecht im südlichen Oberrhein an Frankreich ging, sind auch die Wasserkraftwerke im Wesentlichen in französischer Hand. Und die Kraftwerke, die noch nicht durchgängig sind, müssten eigentlich auch von der französischen Seite, sprich in dem Fall von dem Wasserkraftbetreiber, das ist die EDF, die Électricité de France, wiederhergestellt werden. Und da gibt es noch sehr unterschiedliche Vorstellungen. Die Franzosen haben schon seit längerem den Vorschlag gemacht, sozusagen gerade um den Lachs wieder anzusiedeln und bis Basel zu bringen. Das ist eigentlich Beschlusslage der Internationalen Kommission zum Schutze des Rheins, dass der Lachs bis zum Jahr 2020 wieder bis Basel schwimmen können soll. Und die EDF hat aus diesem Ziel gemacht, dass sie das dadurch erreichen könnte, indem sie die Fische an einem bestimmten Kraftwerk abfängt und dann mit dem Schiff nach Basel transportiert. Das ist natürlich überhaupt nicht im Sinne der Internationalen Kommission zum Schutze des Rheins oder gar der Umweltverbände, die sich um den Lachs kümmern oder auch derjenigen, die sich ganz faktisch um die Wiederansiedlung kümmern, indem sie Lachszuchtanstalten etc. bauen. Und da ging es auch drum und in der großen Pressekonferenz wurden eben die Unterschiede in der Meinung, wie der Lachs wieder nach Basel kommt, eben sehr drastisch geschildert. Auf der einen Seite die EDF, die den Lachs mit dem Schiff transportieren will, was aus unserer Sicht natürlich deswegen keinen Sinn macht, weil nicht nur der Lachs ja natürlich den Rhein aufsteigt oder auch andere Wanderfische, sondern bei Iffezheim werden im Fischpass bis 50.000, 60.000 Fische jedes Jahr gezählt. Und die wollen natürlich alle wandern. Und deswegen ist es so wichtig, tatsächlich auch Bauwerke zu bauen, die den Fischen, nicht nur dem Lachs, dieses ermöglicht.
Bauwerke bauen, das hört sich immer nach einer gewissen Zeit an, in denen Bauwerke natürlich stehen, aber in denen auch geplant wird. Wenn jetzt dieses Lachstaxi geplant worden ist, wurden dann andere Planungen zurückgestellt?
Seitens der EDF ja. Also es werden jetzt noch zwei Staustufen mit Fischpässen auszustatten. In Straßburg wird gerade eine Staustufe mit einem Fischpass ausgestattet, die noch dieses Jahr in Betrieb gehen soll, laut Aussagen der EDF. Und dann gibt es noch Gerstheim, das ist in der Planung. Aber für weitere Stauwerke sind insgesamt 10 am Oberrhein. Und davon sind 6 noch nicht durchgängig, dann gibt es noch keine Planung oder keine Festlegung, was die Zeiten betrifft, bis wann die durchgängig gestaltet werden soll. Und dann gibt es noch ein spezielles Problem an der Staustufe Vogelgrün. Da möchte man eigentlich erreichen, dass die Fische in den Altrhein, also in den eigentlichen Tulaschen Rhein, wie man ihn auch nennt, sozusagen zurückkehren zu können. Und das ist mit sehr viel technischen Schwierigkeiten und natürlich auch mit großen Kosten dann verbunden. Und gegen diese großen Kosten wehrt sich natürlich die EDF. Und da geht es um eine politische Zusammenarbeit innerhalb der EU und auch der Rhein-Anliegerstaaten, da eben zu erreichen, dass die EDF mehr oder weniger irgendwann gezwungen wird, den Weg für den Lachs und andere Fische wieder aufzutun und eben genau diese Bauwerke zu bauen. Die Diskussion ist nicht jung, die ist schon sehr alt, die geht jetzt inzwischen 20 Jahre und es ist sehr mühsam, endlich zu erreichen, dass diese Fischpässe gebaut werden.
In Freiburg hat man natürlich den Nahblick, sprich den Blick ins Dreieckland. Nun ist die Rheinstraße bzw. die Lachsstraße sehr, sehr lang und irgendwo gibt es natürlich eben die entsprechenden Engpässe. Wo ist denn der größte Engpass? Das heißt, wo muss man erstmal ansetzen, dass das Ganze ein bisschen durchlässiger wird? Hier auf der Rheinstraße oder im Atlantik?
Also die Probleme im Atlantik hatte ich ja schon angesprochen. Im Atlantik gibt es natürlich sehr wenig Möglichkeiten für den Menschen, dort direkt einzugreifen, außer dass natürlich die Fischerei sozusagen in manchen Bereichen eingestellt werden kann, wo der Lachs wandert. Da kann man versuchen eben, dass es dadurch mehr Rückkehrer gibt. Dann gibt es an der holländischen Grenze die sogenannten Haringfleet-Schleusen. Da ist aber im Prinzip politisch klar, dass die 2018 teilweise wieder geöffnet werden. Das heißt, da wird ein ganz großes Wanderungshindernis im Rhein-Einzugsgebiet sozusagen wieder durchgängig, zumindest teilweise durchgängig. Da steht im Moment der Lachs davor und kommt kein Stück weiter. Und das ist ein Riesenbauwerk zum Hochwasserschutz für die Holländer. Das bleibt auch so bestehen, nur dieses besteht aus vielen Schleusen und da werden 1 bis 2 Schleusen wieder aufgemacht. Das bedeutet natürlich, dass auch mehr Wasser dort eindringen kann und das schon ausgesüßte Vorland an diesem Wehr dann sozusagen beeinträchtigt wird. Aber darauf hat man sich sozusagen im langen Kampf auch mit der holländischen Regierung geeinigt. Und das ist jetzt ein Vorzeigeprojekt auch der Holländer, was sehr viel Geld kostet. Das wird 2017, 2018 in Betrieb gehen. So viel steht jetzt inzwischen fest und dann wird sich dort auf jeden Fall die Rückkehrerzahlen da auch vermutlich steigern lassen. Durch den Rückbau oder durch die Öffnung dieser Haringfleet-Schleusen. Und die nächsten Kraftwerke, die dann anstehen, sind ja erst wieder sozusagen in Deutschland, im südlichen Oberrhein, angefangen von Iffezheim und Gamsheim, die schon einen Fischpass haben und dann die weiteren Anstrengungen Straßburg, Markolzheim, Wohlgrün und dann im Elsässchen-Kanal, die müssen natürlich auch noch durchgängig gemacht werden. Und dafür kämpfen viele Verbände und auch unter anderem die Internationale Kommission zum Schutze des Rheins. Und daran hängt es im Moment. Daran hängt auch im Moment noch, auch die Rückkehrer zum Beispiel in die Dreisam, hängen noch davon ab, dass Gerstheim Durchgängigkeit hergestellt wird, also ein Fischpass dort gebaut wird.
Hört sich aber insgesamt gesehen, wenn auch auf lange Sicht, positiv an.
Hört sich auf lange Sicht positiv an, aber das Ziel, das die Internationale Kommission zum Schutze des Rheins eben eigentlich beschlossen hat, dass der Lachs bis 2020 nach Basel wieder wandern kann, das ist im Moment in weite Ferne gerückt. Da spricht man im Moment auf Seiten der EDF eher von 2027, 2030, wenn überhaupt. weil die EDF sich im Moment auf den Standpunkt stellt, dass sie diese temporäre Lösung, wie das mal hieß, nämlich sozusagen Lachse abzufischen oder auch andere Wanderfische abzufischen, vor allem Kraftwerk, und dann sie mit dem Schiff bis nach Basel zu transportieren oder in den Altrhein zu transportieren, natürlich eine sehr eingeschränkt wirksame Maßnahme, wenn überhaupt ist. Sie kann, wenn überhaupt, nur als temporäre Maßnahme gelten und nicht als abschließende Maßnahme. Die abschließende Maßnahme muss sein, die Durchgängigkeit an den Bauwerken herzustellen, denn die Lachse können sich ja nicht äußern, wo sie eigentlich hinschwimmen wollen. Und von daher muss sozusagen der Lachs selber entscheiden können, in welches Nebengewässer er zum Laichen dann eben schwimmen möchte.
Dann danke ich mal hier Jörg Lange für diese Informationen. Der Lachs, der muss noch lange gegen den Strom schwimmen, bis er ans Ziel kommt.
Darf ich noch eine Bemerkung loswerden? Die Vorträge, die Sie aus meiner Sicht alle sehr spannend und sehr informativ waren, finden sich auf der Summit-Seite, also Atlantic Salmon Summit, finden sich dort in wenigen Tagen zum Runterladen. Für die, die es noch näher interessiert.
Okay, gut. Dann sage ich mal merci.